Ja, guten Morgen von mir. Freue mich, dass ich hier sein kann und dass wir jetzt zusammen ein Thema machen können. Vorher ein kurzer Werbeblock. Der Thomas, ja, der ist noch da. Der hat viele gute Charaktereigenschaften. Eine von seinen guten ist, dass er extrem bescheiden ist. Deswegen hat er von diesem Buch nicht geredet. Und das übernehme ich jetzt. Er hat ein nettes, kleines Taschenbuch geschrieben. Das heißt Stopp und es geht um Mediensucht und konkret um Pornografie. Pornografie wird dich töten. Er drückt sich ziemlich klar aus, verständlich, nachdenklich. Und wenn irgendeine Veranstaltung besser geeignet ist für das Buch, dann eigentlich keine, sondern das ist ein Jugendtag. Das Ding kostet 2,90 €. Und ich glaube, er nimmt mir es nicht übel, wenn wir euch, die ihr ja finanzkräftig völlig am Boden hängt, dass wir euch das für 1 € anbieten. Also mir ist es viel lieber, ihr klaut mir das da am Tisch oder ihr nehmt es irgendwie mit und ihr lest es und ihr gebt es bei euch in der Gemeinde zu Hause weiter an Jugendliche, weil es brennt lichterloh. Nicht nur übrigens unter jungen Leuten, auch bei uns alten Knackern geht das nicht spurlos vorüber. Ich finde es sehr schön, dass eins da ist. Es gibt ähnliche Bücher zu dem Thema, die völlig über das Ziel hinausschießen, die auch 300 Seiten haben, was keiner liest. Und deswegen danke, Thomas, fürs Schreiben.
Es sei euch sehr ans Herz gelegt.
Und dann mal ein bisschen was Herausforderndes. Also ihr braucht einfach irgendwann eine Grundausstattung neben eurem Bibellesen. Und einer der Bibelkommentare, die ich bevorzuge, ist der Kommentar von William MacDonald. Es gibt ein Buch für das Alte Testament und ein für das Neue Testament. Es ist natürlich ein Überblickskommentar, aber er umschifft nicht die heißen Stellen, wo man immer denkt, wenn du dann mal in den Kommentar guckst, gerade darüber schreiben sie nichts. Da ist er also sehr fair und geht auch auf schwierige Dinge ein. Das Ding gibt es anlässlich des CLV-Jubiläums für 40 € zusammen statt 60. Ich habe mal 3 Pakete mitgebracht, ihr könnt euch nachher drum kloppen. Aber ich würde mich freuen, wenn euch das ein treuer Begleiter wird. Also, klein und groß, zusammen.
Viel Spaß.
Ich habe mich gefreut über das Thema und ich möchte das genauso machen, wie das der Thomas auch gemacht hat, mit euch zuerst die Stelle lesen. Aber vielleicht eine kleine Brücke bauen zu dem, was wir gerade gehört haben. Das ist immer das Problem, wenn man 2 Vorträge hört, dann hat man den einen gehört und dann ratscht das wieder so in die Vergessenheit, dann kommt der nächste. Deswegen habe ich gedacht, ich mache nochmal einen kleinen Rückblick auf standhaft. Und mir ist dazu noch eine Sache eingefallen, das war ja nicht mein Thema, aber man guckt ja mal rechts und links. Vielleicht können wir mal diesen Vers lesen. Thomas war das ja, oder? Dein Name? Ach, Markus, genau. Finde ich ganz interessant übrigens, die Stelle, die du gelesen hast aus 2. Mose 31, da kommt, das könnt ihr euch mal alle merken, das erste Mal in der Bibel Verstand vor. Und man muss ja immer mal Dinge biblisch definieren. Was ist eigentlich Verstand? Hat man viel Verstand, wenn man bei eBay irgendwas schießt? Oder was ist wirklich Verstand? Und Gott sagt, pass auf, Verstand ist, wenn du mein Haus baust. Das kann man sich noch merken. In 2. Mose 31 werden diese beiden Typen genannt. Oholiab und Bezaleel. Und das müssen schon also extrem gute Leute gewesen sein. Und Gott sagt, ich habe euch mit Weisheit und mit Verstand ausgestattet. Nebenbemerkung. Jetzt kommen wir zu dem Vers, 2. Mose 26, Vers 15. Also ich möchte dem Markus wirklich vehement widersprechen, wenn er hier anfängt, das zweiten Teil des 2. Buches Mose als langweilig zu erklären und dann auch noch das 3. Buch Mose gleich mit reinnimmt. Nein, ich glaube, ihr habt gemerkt, wie ihr es gemeint habt, aber ich möchte euch umso mehr dazu anstiften, diese Bücher zu studieren, weil sie sind ein Schatz und ein Reichtum. Und ich habe ein ganz interessantes Wort gefunden und dieses Wort begleitet mich seit Monaten. Und das steht in 2. Mose 26, Vers 15. Und die Bretter zu der Wohnung sollst du aus Akazienholz machen, aufrecht stehend. Jetzt ist die Stiftshütte ein Bild, also die hat es natürlich damals gegeben, aber es wird auch im Neuen Testament dann erklärt, zumindest streckenweise. Der ganze Hebräerbrief gibt sich da Mühe. Und die Bretter sind unstrittig ein Bild von den Gläubigen, aus denen das Haus Gottes besteht. Und von denen wird nur ein Markenzeichen genannt, nämlich aufrechtstehend. Und das ist genau das, was der Thomas jetzt die ganze Stunde versucht hat, euch einzubläuen, dass wir irgendwie stehen bleiben müssen. Und im Lateinischen heißt übrigens Mensch Anthropos, und das ist der Aufrechtstehende. Du unterscheidest dich vom Huhn und vom Schwein dadurch, dass du auf, na gut, das Huhn steht auch auf zwei Beinen. Und gackern tun wir manchmal auch ziemlich viel. Aber es gibt einen totalen Unterschied, ja. Und Gott sagt, als Menschen sind wir aufrechtstehend. Wir sind eine andere Spezies. Und wir sind deshalb aufrechtstehend, das wird nachher der Alexander wahrscheinlich mit euch machen, wenn wir nach Daniel 4, Vers 34 kommen. Wann kam denn Nebukadnezar sein Verstand wieder, als er seine Augen zum Himmel aufhob? Und das ist eine Grundregel auch für den Deutschen Bundestag. Also uns kommt unser Verstand wieder, wenn wir unsere Augen zum Himmel aufheben. Wenn wir uns fragen, was sagt eigentlich Gott dazu? Also findet Gott es gut, dass wir Ehe für alle einführen? Und natürlich findet er es nicht gut. Und damit kommen wir zur Weisheit. Und wir lesen Daniel 4, den ersten Teil. Ich versuche das mal ein bisschen schnell zu lesen, damit wir dann auch hier noch hinkommen. Nebukadnezar, der König allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, Friede euch in Fülle. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder kundzutun, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, war ruhig in meinem Haus und hatte Gedeihen in meinem Palast. Und ich sah einen Traum, er erschreckte mich und Gedanken auf meinem Lager und Gesichte meines Hauptes ängstigten mich. Und von mir wurde Befehl gegeben, alle Weisen von Babel vor mich zu führen, auf dass sie mir die Deutung des Traumes kundtäten. Alsdann kamen die Schriftgelehrten, die Beschwörer, die Chaldäer und die Wahrsager herbei und ich trug ihnen den Traum vor, aber sie taten mir seine Deutung nicht kund. Und zuletzt trat vor mich Daniel, dessen Name Beltsazar ist, nach dem Namen meines Gottes und in welchem der Geist der heiligen Götter ist. Und ich trug ihm den Traum vor. Beltsazar, du Oberster der Schriftgelehrten, da ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis dir zu schwer ist, so sage mir die Gesichte meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung. Was nun die Gesichte meines Hauptes auf meinem Lager betrifft, so sah ich, und siehe, ein Baum stand mitten auf der Erde. Und seine Höhe war gewaltig, der Baum wurde groß und stark, und seine Höhe reichte bis an den Himmel, und er wurde gesehen bis an das Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön, seine Frucht zahlreich, es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und alles Fleisch nährte sich von ihm. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes und auf meinem Lager und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel hernieder. Merkt euch bitte mal diese beiden Worte. Er rief mit Macht und sprach also, haut den Baum um und schneidet seine Zweige weg, streift sein Laub ab und streut seine Frucht umher. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen, die Vögel aus seinen Zweigen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz, im Gras des Feldes. Und von dem Tau des Himmels werde er benetzt, und mit den Tieren habe er Teil an dem Kraut der Erde. Sein menschliches Herz werde verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben, und sieben Zeiten sollen über ihm vergehen. Durch Beschluss der Wächter ist dieser Ausspruch, und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache. Auf dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen. Und du, Beltsazar, sage seine Deutung, da alle Weisen meines Königreichs mir die Deutung nicht kundzutun vermögen. Du aber vermagst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Da entsetzte sich Daniel, dessen Name Beltsazar ist, eine Zeit lang, und seine Gedanken ängstigten ihn. Der König hob an und sprach, Beltsazar, der Traum und seine Deutung ängstige dich nicht. Beltsazar antwortete und sprach, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark wurde und dessen Höhe an den Himmel reicht und der über die ganze Erde hin gesehen wurde und dessen Laub schön und dessen Frucht zahlreich und an dem Nahrung war für alle, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels sich aufhielten. Das bist du, o König, der du groß und stark geworden bist und deine Größe wuchs und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis an das Ende der Erde. Und dass der König einen Wächter und Heiligen vom Himmel herniedersteigen sah, der sprach, haut den Baum um und verderbt ihn, doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz, im Gras des Feldes, von dem Tau des Himmels werde er benetzt, und er habe sein Teil mit den Tieren des Feldes bis 7 Zeiten über ihm vergehen. Dies ist die Deutung, o König, und dies der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen. Und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Kraut zu essen geben, wie den Rindern, und dich vom Tau des Himmels benetzt werden lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, den Wurzelstock und Baum zu lassen, dein Königtum wird dir wieder werden, sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn deine Wohlfahrt Dauer haben soll. Wir haben schon eine Einleitung bekommen zu dem Buch Daniel. Und ich möchte mich jetzt etwas auf meinen Punkt konzentrieren, nämlich euch versuchen klarzumachen, was Weisheit ist und das so ein bisschen jugendgemäß machen, weil ich glaube, dass ihr wirklich Weisheit braucht, dass wir alle Weisheit brauchen, aber dass es vielleicht doch mal interessant ist, rauszukriegen, und das hat schon der Markus erwähnt, was ist denn nun wirklich Weisheit? Das Beste ist immer, wenn man über Weisheit sich Gedanken macht, dass man eine Definition aus der Bibel sucht. Und da habe ich eine gefunden in Sprüche 9. Also die ersten 9 Kapitel von Sprüche werden von diesem Vers eingerahmt. Und da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sprüche 9, Vers 10. Jetzt müsste man wieder definieren, was ist die Furcht des Herrn? Also wenn ich anfange mit Weisheit und Salomo sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, dann könnte man so rangehen, indem man sagt, ja, Weisheit ist die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen. Das kann man in einigen Büchern lesen. Oder du fängst noch früher an und du sagst, auf jeden Fall möchte ich Gott in meine Lebensumstände mit hineinnehmen. Also Weisheit hat immer etwas mit Gott zu tun. Das kann man sich ja mal merken. Und wenn ich Gott ausklammere aus meinem Denken und aus meiner Vorstellungswelt, dann bin ich nicht weise. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, wir brauchen ganzheitliche Medizin, ja, oder wir müssen ein ganzheitliches Herangehen. Das ist manchmal nicht dumm, wenn du so ein, Entschuldigung, Markus, aber du bist noch nicht so weit, wenn du so einen Facharzt hast, ja, und der verdient sein Geld mit Darmspiegelung, dann sucht er deine Krankheitserreger alle im Darm, weil er damit einfach Geld verdient, ja. Und dann ist es besser, du gehst mal zu jemandem, der guckt sich mal deine Zähne an oder guckt mal woanders nach, ob da irgendwo anders was schief läuft, ja. Also es kann sein, du kommst zu jemandem und sagst, wir müssen das mal ganzheitlich betrachten. Aber wenn ich über dein Leben nachdenke, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, also wenn ich mich wirklich ganzheitlich betrachte, dann kann ich ja Gott nicht ausklammern, oder? Also ganzheitlich ist ja nicht nur das, was ich sehe, sondern das ist auch das, was ich nicht sehe. Und wir werden in Zukunft, kurz nach der Entrückung oder direkt während der Entrückung, da werden wir merken, dass das, was wir nicht gesehen haben bisher, dass das einen ganz wesentlichen Teil in unserem Leben spielen wird. Also Gott ist ja nicht eine Idee, Gott ist ja eine Person und er lebt und er kam sogar als Mensch auf die Erde, er ist hier am Kreuz gestorben, er ist wieder in den Himmel gefahren. Und wenn wir jetzt ganzheitlich über unser Leben nachdenken, dann muss ich Gott mit reinnehmen. Also Weisheit ist auch eine Variante, die Wirklichkeit zu sehen, aber die ganze Wirklichkeit zu sehen. Da haben wir gelesen in 2. Mose 31, nochmal vielen Dank, also ich finde es manchmal so nett, wenn man so im Reich Gottes unterwegs ist, wie sich Dinge ergänzen. Markus, wirklich, Volltreffer. Da sagt Gott in 2. Mose 31, ich gebe dir Weisheit und Verstand. Und blättert mit mir bitte mal, falls ihr was zum Blättern habt, Sprüche 4, 3 auf. Und da steht ein interessanter Vers. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und dazu nehmt er bitte noch den Vers, Kapitel 4, Vers 5. Erwirb Weisheit, erwirb Verstand. Also ihr seid ja in so einer traumhaften Lage, dass eure Synapsen noch relativ gut durchblutet sind. Ja, also das sind so die Hirnzellen. Und ihr könnt ganz viel lernen, ihr könnt aufnehmen. Ich bin da völlig raus. Ja. Und wenn ihr jetzt anfangt, irgendwas zu lernen oder euch Wissen anzueignen, dann gibt Gott dir den einfachen Tipp, pass auf, du kannst Holländisch lernen, du kannst auch Schwedisch lernen oder Finnisch oder Norwegisch oder ich weiß ja nicht, was Gott mal mit dir vorhat, vielleicht auch Russisch oder so. Aber was du lernen musst, ist auch Weisheit. Weisheit ist zu schauen, okay, Gott, zeig mir doch mal als erstes, wer du eigentlich bist. Und dann zeig mir, wer ich bin. Und dann gib mir eine gute Relation, wie ich damit umgehen soll. Und am besten gefällt mir eigentlich, also jetzt kommen wir noch zu dem vorletzten Punkt, Weisheit kommt vor Verstand. Gott sagt, sei ganz vorsichtig, dein Haus auf Verstand zu gründen. Das hat mich immer lange Zeit gewundert. Ja? Kapitel 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Warum? Weil auf ihren Verstand gibt es ganz viele Leute, die ihr Leben bauen. Die checken alles durch, die gucken auf die Börse, welche Gewerbe werfen die meiste Rendite ab. In dem Zweig werde ich einen Beruf ergreifen. Ja, heute machst du als Informatiker keinen Fehler. Kann sein, dass du morgen nichts zu essen hast. Ich habe keine Ahnung. Das kannst du alles verstandesmäßig durchdringen. Aber dann sagt Gott in Sprüche 4, Vers 5, erwirb Weisheit. Und wenn du Gott damit reingebracht hast, dann kannst du anfangen, deinen Verstand zu gebrauchen. Und wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Also Bezalel und Oholiab, die haben ihren Verstand gebraucht. Die mussten erstmal eine Technologie sich ausdenken, wie man den goldenen Leuchter aus einem Stück Gold, wie die das nannten, treibt. Ja, das hat man ja noch nie gemacht bis dahin. Und es gibt ja auch eine Bibelstelle in Jeremia, wie man zum Beispiel eine Technologie des Ackerbaus, also wo man irgendwas anbauen kann und wie man sich da verhalten muss. Da brauchst du Verstand zu. Das Letzte gefällt mir am besten. Weisheit ist, mit Gott zu denken, mit Gott zu leben und am Ende für Gott zu leben. Ich glaube, dass Gott in seiner Weisheit uns genau dahin führen will. Er will, dass wir kapieren, wir brauchen eine weise Entscheidung. Und ihr werdet euch in eurer Partnerwahl, in eurer Berufswahl, in was auch immer, ihr werdet euch nur weise entscheiden, wenn ihr diese Entscheidung mit Gott trefft. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, da weniger Dating-Plattformen zu nutzen, sondern eher auf die Knie zu gehen. Denn ich meine, Gott lebt ja immer noch. Und Gott kann auch Dinge in eurem Leben bewirken, die wirklich Wunder sind. Auch wenn ihr denkt, ach, ich komme aus einer kleinen Gemeinde und da gibt es keine Mädchen oder du bist ein Mädchen und du sagst, es gibt keine Jungs und was weiß ich. Also Gott hat für mich eine Frau zurechtgebastelt, die wohnte damals 350 Kilometer entfernt von mir. Das ist für ihn kein Problem. Und wir machen bei uns auf dem Reiher halt so Ehevorbereitungsseminare und die Anzahl von jungen Pärchen, die sich mit Dating-Plattformen kennengelernt haben, nimmt sprunghaft zu und da muss ich schon mal so einen kleinen Warnschuss loslassen und sagen, Freunde, ist das wirklich weise? Also das kann jeder, ja. Aber ich weiß nicht. Ich finde es nicht weise. Gott sagt, wenn du mich aus dem ganzen Prozess rauslässt, ja, dann mach dein Ding doch ganz alleine. Nimm mich doch damit rein in den Prozess. Rede mit mir darüber. Frag mich. Bitte mich. Das würde ich euch empfehlen. Jetzt müssen wir unbedingt kurz etwas sagen zu Daniels Story. In Kapitel 2 gibt es ja eine ähnliche Situation. Und wenn ich euch etwas sagen soll über Weisheit in Kapitel 4, muss ich eine Anleihe nehmen aus Kapitel 2. Weil in Kapitel 2 gibt es wirklich eine Geschichte, wo Daniel etwas deutlich macht. Und vielleicht darf ich euch noch ein Buch empfehlen. Davon habe ich aber nur noch eins. Das ist das Buch von John Lennox, Gegen den Strom. Es ist ein Mega-Buch. Das hat er für christliche Studenten die Vorträge gehalten. Die wurden dann bearbeitet. Und er geht natürlich aus seiner Brille als Wissenschaftler auch an die Bibel ran. Und er zeigt also wirklich im Buch Daniel, was da eigentlich abläuft und was für uns wichtig ist zu verstehen. Er wird ja immer zur Rede gestellt, dass die Leute sagen, Glaube und Wissenschaft kann man nicht zusammenbringen. Und dann sagt er als ganzheitlicher Betrachter, natürlich kann man das zusammenbringen. Ich kann sogar nur Wissenschaft wirklich betreiben, wenn ich Glaubensvoraussetzungen habe. Und dann erzählt er etwas über Daniel 2, und das habe ich euch mal aufgeschrieben. Der Daniel steht ja in Kapitel 2 auch vor der Herausforderung, dass der Nebukadnezar ankommt und sagt, ich habe etwas geträumt und ich möchte von dir wissen, was es war. Und da stehst du normalerweise mit dem Rücken zur Wand. Ja, woher soll ich wissen, was der Typ nachts träumt? Ja, ich habe letzte Woche Besuch gehabt von dem Thomas Diehl, das ist ein ganz netter Evangelist. Und er kam frühs auch verstört in meine Küche und sagte, Mensch, ich habe heute Nacht ein Albtraum gehabt. Ich sag, du armer Kerl, komm jetzt erst mal einen Kaffee. Und dann habe ich ihn erzählen lassen, sagt er, ich stand an der Kanzel und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Na, ich sag, das ist wirklich ein Albtraum. Und da hat ihm der Kaffee dann wieder ein bisschen geholfen. Also jemand musste dem Nebukadnezar sagen, was er geträumt hat. Er hätte seinen ganzen Sicherheitsdienst hingerichtet. Das war ja auch ein irrer Typ, oder? Also die Leute früher haben irgendwie auch nicht so viel überlegt, ja? Und dann sagt der Daniel zu dem Nebukadnezar, pass mal auf, mein Freund, ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht, wenn ich nicht eine göttliche Offenbarung hätte. Und das sagt er in Vers 28. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und das wiederholt sich jetzt in Kapitel 4. Und wenn ihr mich fragen würdet, was Kapitel 4 mit Weisheit zu tun hat, das ist Folgendes. Wir brauchen für alle Lebensbereiche eine göttliche Offenbarung, damit wir die Welt verstehen, damit wir Gott verstehen, damit wir uns verstehen, damit wir die Bibel verstehen. Uns muss klar sein, dass wir nicht wüssten, wie wir leben sollen, wenn wir nicht eine göttliche Offenbarung hätten. Und die göttliche Offenbarung ist in meinem Fall zwischen zwei schwarzen Deckeln. Am liebsten würde ich jetzt mit euch das machen, was wir zur Endzeitkonferenz gemacht haben, nämlich mal ganz schnell durch 1. Mose 1 durchgehen und euch zeigen, was sagt denn Gott eigentlich über Ehe? Wie sollen denn die Menschen leben? Gibt es eine göttliche Offenbarung darüber? Und die Antwort ist ja. Ein Mann soll mit einer Frau zusammenleben. Wie lange? Bis sie Halsschmerzen kriegen? Nein, bis der Tod sie scheidet. Das ist Gottes Regel. Wir fegen die heute vom Tisch. Gibt es eigentlich 400 Geschlechter, wie heute ein humanistisches Institut in Berlin behauptet? Fragen wir doch mal Gott. Gibt es eine göttliche Offenbarung? Ja, die gibt es. 1. Mose 1, Vers 27. Der Mann ist geschaffen männlich und weiblich. Und divers gibt es nicht. Es ist eine Lüge. Das ist eine göttliche Offenbarung. Und wir sagen dann heute genau wie Daniel, das wüssten wir nicht mit Sicherheit, wenn es Gott nicht gesagt hätte. Wer soll über wen herrschen? Soll die Schöpfung über uns herrschen, wie es gerade passiert? Oder sollen wir über die Schöpfung herrschen? Haben wir eine göttliche Offenbarung darüber? Ja, natürlich, alles in 1. Mose 1. Und der Herr sagt, du sollst über die Tiere herrschen. Keine Annonce schalten im Uckermark-Kurier, willkommen Wolf, und die dann die Schafe zerreißen lassen, sondern du sollst über den Wolf herrschen. Und dann kommen junge Leute vor einigen Wochen zu mir und sagen, Klaus, kannst du uns nicht irgendwas sagen zu Transhumanismus? Das ist der neueste Schrei in der Schule, beim Studium, überall Transhumanismus. Und Transhumanismus sagt, weißt du was, wir sind nicht fertig. Wir sind in unserer evolutionären Entwicklung, wir sind noch nicht ganz fertig. Da fehlen noch die zwei letzten Schritte. Es gibt noch zwei Sachen, die sehr stören. Wir werden krank und wir sterben. Aber das lösen wir noch, sagt zumindest Herr Schwab. Das lösen wir alles noch. Und dann kamen die zu mir und sagten, Klaus, sagt eigentlich die Bibel was über Transhumanismus? Gibt es eine göttliche Offenbarung? Da habe ich mir am Kopf gekratzt, das habe ich leider schon zu oft gemacht. Und dann fällt mir ein, 1. Mose 1, Vers 31, und Gott schaut sich am sechsten Tag nochmal alles an, was er gemacht hat. Und dann sagt er, und siehe, was steht da? Komm, wacht auf, gib gleich was zu essen. Siehe, nicht nur gut, beim Menschen war es sehr gut. Und siehe, es war sehr gut. Er hat sich den Bastel angeguckt, ja, da hatte der auch noch richtig Haare. Also er war ein prächtiger Kerl. Vor dem Sündenfall war alles super. Aber was die Menschen nicht wissen, und da fehlt ihnen auch wieder eine göttliche Offenbarung, dass es einen Unfall gab. Und den Unfall nennen wir als Christen Sündenfall. Und da ist der Tod eingezogen, da ist die Krankheit eingezogen. Aber wir haben kein Problem, dass wir Transhumanismus hätten. Dass wir sagen würden, okay, wir sind noch nicht ganz fertig, das spritzen wir noch hin oder das kriegen wir irgendwie hin mit einem Chip oder mit einem 3D-Drucker. Machen wir uns halt ein neues Herz und wenn ihr Organe... Also ich habe jetzt wieder eine Rede gehört, ich dachte, der Mensch müsste eigentlich auch verstandesmäßig doch bei 100% sein. Und er begann seine Rede mit dem Satz, ich habe nicht vor zu sterben. So eine Sätze ertrage ich nur mit Humor, ja, okay. Er hat nicht vor zu sterben. Das haben sich schon viele ganz doll vorgenommen. Aber wir werden sterben. Warum? Weil wir eine göttliche Offenbarung haben. Und die göttliche Offenbarung sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen gibt es so viele Friedhöfe auf der Erde. Wie bekloppt sind wir eigentlich? Und da merkt ihr spätestens an dem Punkt, ist, dass wir Daniel 4 bitter nötig haben. Daniel ist ein Mann, der ist weise. Und Daniel denkt ganzheitlich. Er steht vor dem König und er sagt, König, dein Traum, unlösbare Aufgabe. Und jetzt kommen wir zu Daniel 4 und dann wiederholt sich die Geschichte wieder. Und man fragt sich ja bei dem Nebukadnezar, lernt der nicht irgendwas dazu, oder? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Also am Ende von Kapitel 2, da kauft er sich den William McDonalds Kommentar und verspricht artig in die Gemeinde zu gehen. Also er lässt so ein Loblied los, ja, und er sagt, also wer sich vor dem Gott vom Daniel nicht verbeugt, der kriegt es auch mal mit mir zu tun, ja. Und im nächsten Kapitel hat er wieder alles vergessen. Wisst ihr, dass so zu leben extrem gefährlich ist? Vielleicht hat Gott in deinem Leben schon mal so ein Zeichen gesetzt. Vielleicht hast du in deinem Leben schon mal gesagt, ja, ich habe da mal gesessen. Ich habe mal in der Gemeinde gesessen. Ich habe das alles schon mal gehört. Und ich bin raus aus der Gemeinde und ich habe gedacht, okay, heute mache ich Nägel mit Köppen. Und du hast es nicht gemacht. Dann wird Gott nochmal zu dir reden. Vielleicht redet er nochmal ein drittes Mal. Aber es kann auch vorbei sein. Und deswegen, wie der Nebukadnezar gelebt hat, das war gefährlich, das war extrem gefährlich. Und wenn man seine Rede jetzt hier hört in Daniel 4, da kommt genau das vor, was die große Krankheit der Menschen ist. Also es gibt ja unterschiedliche Verszählungen. Ich glaube, ich habe zu früh gelesen, ja. Also Daniel 4 geht bei euch los mit ich, oder? Ja, okay. Dann fange ich da auch so an. Also ich kann mich da anpassen. Aber es ist natürlich der geniale Anfang, ja. Der größte König aller Zeiten hält eine Rede. Womit beginnt er? Mit ich. Ich, Nebukadnezar. Habt ihr schon mal die Regierungserklärung von Trump gehört damals? Ich, Trump. Yes, we can. Barack Obama. Wir schaffen das. Frau Merkel. Wir haben irgendwas nicht gelernt. Und dann gibt es einen König in 2. Chroniker 20, der macht eine Regierungserklärung. Und die ist so genial. Der hieß Josaphat, der sagt, Gott, ich wollte mich mal eben bei dir melden und dir Folgendes sagen. Und sein ganzes Volk hört zu. Das war eine Wahlkampfveranstaltung, schlechter kann man sie nicht machen. Und dann sagt er, wir wissen nicht, was wir tun sollen und in uns ist keine Kraft. Da kriegst du keine Prozente. Aber das war dem Josaphat auch egal. Er sagt, ich habe den Feind vor der Tür stehen, ich habe ein Riesenproblem und ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen soll. Und da bin ich doch lieber ehrlich vor meinem Gott und mache eine Bankrotterklärung und ich sage, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und dann sagt Gott zu Josaphat, pass auf, da draußen stehen, was weiß ich, 300.000 Krieger. Du nimmst jetzt deine ganz bekannte Blaskapelle von deiner Heimatgemeinde und dann zieht er in den Krieg. Und genau das hat er gemacht. Er hat seine Bläser und den Asaf, den Sänger, hat er so alle vorne hingestellt und hat den Burschen gesagt, so Freunde, jetzt geht's in den Krieg. Ich weiß nicht, was die gedacht haben. Ob die in Ruhe blasen konnten und trommeln konnten da. Aber Gott sagt, ihr müsst euch einfach daran gewöhnen, dass ich Mittel benutze, die bei euch unüblich sind. Aber wenn ihr so eine feine Regierungserklärung haltet wie Josaphat, indem ihr sagt, ey Gott, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, dann hilft Gott. Das ist doch herrlich, oder? Also, das merkt euch bitte, das ist mir fast das Wichtigste. Ich musste den Vers aus Daniel 2 jetzt rüber transportieren, weil er leider in Daniel 4 von Daniel nicht nochmal so zitiert wird. Aber er steht vor demselben Problem und er weiß ganz genau, er kann nur vor Nebukadnezar eine Lösung bringen, wenn er eine Offenbarung von Gott bekommt. Wobei er hier ein anderes Problem hatte, wenn man es genau nimmt, denn er musste ja nicht erraten, was er geraten hat. Das hat ja der Nebukadnezar sogar in diesem Fall selbst erzählt. Was man merkt, ist, dass der Nebukadnezar irgendwie auf einem Weg ist in Richtung unten. Und bei dem Daniel merkt man, der Daniel wird immer besser. Und Gott offenbart ihm immer mehr. Zum Beispiel zeigt er ihm im Vers 13, dass Gott einen Wächter und Heiligen im Himmel hat. Ich finde das so ein schöner Ausdruck. Ein Wächter und Heiliger. Und übrigens schaut dieser Gott im Himmel als Wächter und Heiliger immer noch den Königen der Erde zu. Und alles das, was in Europa und in Deutschland im Moment an Gottlosigkeit passiert, wird aufgezeichnet und dafür werden diese Menschen zur Verantwortung gezogen. Also Gott wird es nicht dabei belassen. Wenn, so wie heute, also mir erschauert es manchmal, wenn wir Gesetze erlassen oder wenn wir Ideen haben, wo ich denke, die sind so direkt gegen Gott gerichtet. Also wie lange wird Gott noch Ruhe halten? Bei all dieser Frechheit und diesem Egoismus und diesem Ich, ja, der ganze Bundestag ist ja nur noch ein Ich. Und Daniel sagt zu dem Nebukadnezar, sei vorsichtig, mein Freund, da oben im Himmel ist ein Wächter und ein Heiliger. Ein Wächter, das ist dieser Gott, von dem steht in 2. Chroniker 16, dass seine Augen die ganze Erde durchlaufen. Das habe ich mal die Kinder an der Kinderstunde malen lassen. Auge mit zwei Beinen, ja. Und dieses Auge läuft die ganze Zeit, ja. Und dann gehen die Kinder abends nach Hause und sie haben verstanden, dass die Augen Gottes die ganze Erde durchlaufen. Aber er ist auch ein Heiliger. Gott wird sich niemals mit uns an den Verhandlungstisch setzen. Er wird nie sagen, ja, kommt so, mit der Ehe war vielleicht doch keine gute Idee oder so. Können wir ja auch irgendwie anders machen oder so. Nee. Da haben wir uns verirrt in unserem Denken. Gott ist ein Wächter und er ist ein Heiliger. Und dann sagt er noch einen schönen Satz am Ende von Vers 17, auf dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Das dürfen wir nie vergessen. Wir denken immer, Regierungen sind gewählt, das sind sie in den seltensten Fällen, sondern Gott setzt Regierungen ein. Und mir sagte mein alter Bruder Klaus, gewöhne dich daran, dass Gott manchmal auch Regierungen als Strafe einsetzt. Und den Eindruck habe ich zumindest manchmal. Es ist manchmal auch eine Strafe. Aber sie kommt von Gott. Gott setzt sie ein. Weil er es nicht ertragen kann, dass wir als ein Volk, was so unter dem Segen Gottes über hunderte von Jahren leben durfte, uns jetzt frei entscheiden, uns von Gott loszusagen. Und dann wird Gott eingreifen und er wird plötzlich dafür sorgen, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Ich bin ja nur in der DDR groß geworden und keiner wusste am Ende so richtig, warum es nicht mehr ging am Ende. Mein Vater sagte immer, Klaus, dafür gibt es einen Bibelvers. Er ließ sie fahren mit Beschwerde. Er ließ sie fahren mit Beschwerde. Das waren die Wagen des Pharao. Es hat einfach nicht funktioniert. Könnt ihr mir erklären, warum wir 13 Jahre brauchen, um einen Flughafen zu bauen? Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür. Es ist einfach, dass Gott seinen Segen auch von einem Volk zurückzieht. Und das ist sehr, sehr gefährlich, so ein Zustand. Und da brauchen wir Weisheit, nicht jetzt, um auf die Straße zu rennen oder uns auf die Straße zu kleben oder irgendwas, sondern wir brauchen Weisheit, um rauszukriegen, was ist eigentlich das Problem? Und umso mehr sich ein Staat von Gott abwendet, umso mehr willst du dich Gott zuwenden und du willst stehen bleiben und bei deiner Überzeugung bleiben. Und ich musste heute bei dem Vortrag von Thomas an meine DDR-Zeit denken. Also ich bin ja schon wirklich für euch fossil schon fast. Also ich bin in der DDR groß geworden und ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Vielleicht darf ich das mal kurz einfach mal erzählen. Und es war damals Usus bei uns, dass wir nicht in die Pioniere gegangen sind und auch nicht in die FDJ. Das hat man eben nicht gemacht. Aber mein Vater war auch so gnädig, dass er mir es erklärt hat. Er hat gesagt, Klaus, wir lesen uns jetzt das Statut der Freien Deutschen Jugend durch. Und da war eine Präambel drin, dass man eben atheistische Grundsätze vertritt und sich in jedem Fall gegen Gott wendet. Und er sagt, weil das so ist, deswegen kannst du nicht bei der FDJ dabei sein. Und dann bekam ich einen Lehrlingsplatz in so einer Einrichtung, wo man im Internat wohnen musste. Und da waren wir pro Jahrgang 180 Leute. Und wir haben Elektriker gelernt und parallel Abitur gemacht. Aber dafür musste ich in Abitur, in Internat. Und es ist früher immer so gewesen, nach den ersten 4 Wochen kam irgendwann die Meldung, heute Morgen ist Fahnenappell. Alle mit Blauhemd. Ja, ich habe mir dann meinen roten Pullover angezogen und dann habe ich mich da unten mit hingestellt. Das war genauso ähnlich wie mit dem goldenen Standbild. Und als dann auch die Fanfaren tönten und der Appell sollte losgehen, der Direktor hieß Eule, das weiß ich noch, und dann sah der mich da und fühlte auch schon das farbliche Bild irgendwie gestört, ja, also 179 Blauhemden und Ehensohn, der hat wahrscheinlich, und da kam der zu mir über den ganzen Platz gerannt und sagte, Günschel, geh sofort hoch und hol dein Blauhemd. Und da ich sag, ich hab kein Blauhemd. Ja, hast du zu Hause vergessen? Nein, ich bin nicht in der FDP. Wie? Das klären wir später. Während des Appells verschwinden Sie von diesem Platz. No, bin ich verschwunden. Und nach 4 Wochen durfte ich antreten bei dem Direktor, nachts um 23:30. Ich hatte schon einen Schlafanzug an. Und dann saßen da 4 Herren, schick angezogen. Und dann hat er gesagt, so, und hier liegt der Aufnahmeantrag für die FDJ. Und Sie unterschreiben oder Sie verlassen die Einrichtung. Und das war Sonntagabend. Wir mussten immer Sonntagabend anreisen. Und an diesem Sonntag habe ich eine Predigt gehört in meiner Gemeinde über die Stelle, wenn Sie euch vor Gerichte führen, sollt ihr euch nicht überlegen, was ihr sagen sollt. Also manchmal hat Gott die Dinge so geregelt, und ich kann euch heute nicht mehr sagen, was ich da gesagt habe. Ich weiß nur eins, mir geht es wie mit dem Blindgeborenen, ich habe nicht unterschrieben und ich bin geblieben. Später gab es eine Auflösung dafür, aber das führt jetzt zu weit, weil ihr habt ja auch schon die Pizza eher so in der Nase. Aber ich möchte gerne mein Thema ordentlich fertig machen. Also wir brauchen Weisheit. Wir müssen wissen, dass es einen Wächter und einen Heiligen gibt. Wir müssen wissen, dass Gott Regierungen einsetzt. Und später setzt der Daniel noch einen drauf. Das finde ich so einen super Vers. Das ist dann wahrscheinlich bei euch Ende Vers 23. Das kann man sich eigentlich als Überschrift über den Rasierspiegel hängen oder andere Spiegel oder möchte jetzt nicht die Mädchen diskriminieren. Sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen. Also unterstreicht euch das richtig fett, gelb, rot, grün, macht irgendwas. Sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen. Und wenn du ein Eigentum des Herrn Jesus bist, dann ist das der Herrschaftsbereich Jesu. Und der Herr Jesus wird in deinem Leben herrschen. Er wird für dich sorgen, sowohl für deinen Ehepartner als auch für deine Berufswahl, für alle Entscheidungen, die du triffst. Denn er ist der Herrscher. Er hat es ja verheißen. Und das finde ich so genial. Daniel weiß, dass es allein an dem unsichtbaren Gott hängt, ob er die lebensrettende Antwort geben kann. Und jetzt ist die Frage an dich, wie denkst du, also rechnest du mit Gott? Wie lange dauert es in deinem ganz normalen Leben, bis du auf den Trichter kommst, Gott zu fragen? Wie lange brauchst du? Also ich habe 6 Kinder, liebevoll Erbschleicher genannt, und die haben mir oft geholfen, wenn ich einfach nicht an Gott gedacht habe. Denkt bitte nicht, dass die 3 Typen, die hier predigen, dass wir so geistliche Überflieger sind, ja, dass wir immer eine tiefe, innige Beziehung mit Gott haben. Ich vergesse manchmal Gott einfach. Und dann kam mein Sohn zu mir. Ich habe eine Hose aus dem Alter noch, die hat hier so eine ganz weiße Stelle. An der hat er immer gerieben und gezogen. Und ich sage, lass meine Hose oben. Und dann sagte er immer, Papa, beten. Ja, ich sage, lass mich doch in Ruhe. Hätte ich doch auch gewusst. Aber ich habe nicht dran gedacht. Und Daniel hatte das auf dem Schirm. Daniel hatte auf dem Schirm, ich brauche Weisheit und ich kriege Weisheit nur dann, wenn ich mich an Gottes Offenbarungen bediene, wenn ich die Bibel aufschlage und sage, Gott, was hast du denn dazu gesagt? Ich finde das so eine schöne Einladung heute Vormittag noch an euch, dass ihr sagt, okay, ich gehe hier weg von dem Jugendtag und ich werde das machen. Ich werde mit Gott rechnen. Ich gehe am Montag auf Arbeit und ich werde frühs wirklich beten. Und sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Ich weiß nicht, welche Menschen ich treffe. Wenn mich irgendeiner blöd anmacht, hilf mir, dass ich dem irgendwie nicht gleich einer reinhaue, sondern dass ich irgendwie nett bin. Dass mir irgendwas einfällt, womit ich den gewinne. Ich finde das extrem spannend. Also ich war jetzt mal 3 Tage bei meiner Frau, kleine Auszeit an der Ostsee. Dann sitzen wir abends so, essen zusammen. Es war eine riesen Gaststätte und es waren noch 2 Tische frei, 2 Zweiertische. Und dann setzte man neben uns so ein älteres Ehepaar, die waren noch älter als wir, glaube ich jedenfalls.
Und dann nur isst man so ein bisschen und man hört so ein bisschen zu. Ne?
Und das war eine ganz interessante Unterhaltung. Ich dachte, das ist ein interessantes altes Ehepaar. Und irgendwann habe ich dann die mal angequatscht. Meine Frau ist immer oberpeinlich. Und dann kamen wir ins Gespräch und hinterher stellt sich raus, sie war Religionslehrerin. Und da sagt sie, wissen Sie was, ich rede doch mein ganzes Leben schon wie der Blinde von der Sonne. Ich habe noch nie einen echten Christen gesehen. Ja, konnte ich jetzt natürlich nicht hier in der Kneipe schreien, aber hier und ich bin ein ganz Prächtiger oder so. Ja. Aber ich sage, wenn wir hier mal das Essen alles drin haben und wir haben bezahlt, da draußen ist noch eine Bank, wollen wir uns da nicht mal hinsetzen? Und ich erzähle Ihnen ein bisschen was. Und dann haben wir, ich weiß nicht, wie lange wir da gesessen haben. Meine Frau hat gefroren. Mir war heiß. Und abends, dann gehst du vor deinem Bett nochmal auf die Knie und du denkst, Herr, super gelaufen. Du hast genau die richtigen Leute wieder uns vor die Flinte gebracht, wo man dachte, ja, das hast du alles nicht in der Hand. Warum rechne ich nicht mit Gott? Warum bete ich nicht jeden Tag früh so? Weißt du, dass alle wesentlichen Infos über dich, über Gott und über die Welt von Gott kommen müssen? Gott ist so weise, er ist ein weiser Gott. Und weil Gott weise ist, will er uns Weisheit schenken. Und Weisheit, merkt euch das bitte, Weisheit ist, mal ganz platt gesagt, ist, wenn Gott in deinem Leben eine Rolle spielt. Wenn es geht, die Hauptrolle. Aber man fängt ja mal klein an, ja? Also denkt überhaupt mal an Gott. Rechnet mit Gott. Und das macht Daniel. Daniel macht es meisterhaft. Und er zeigt jetzt dem Nebukadnezar sein Problem. Nebukadnezar ist beunruhigt durch einen weiteren Traum. Er holt Daniel, fordert von ihm die Deutung. Und jetzt sieht man diese Dynamik. In Kapitel 2 kündigt Gott Segen und Privileg an für Nebukadnezar. Also er sagt ihm einfach nur, pass auf, da ist ein Standbild. Und es hat oben einen goldenen Kopf, ein goldenes Haupt. Und dann sagt er Daniel, ohne das zu werten, das Haupt von Gold bist du. Ja, hätte man ja sagen können, Schwein gehabt, ja, also super, freue mich. Aber der Traum in Daniel 4, da kündigt Gott Gericht an und auch Konsequenzen an. Und was ich so bewundernswert an Daniel finde, ist, dass er sich den Vers 24 nicht verkniffen hat. Er hätte ja vielleicht bis Vers 23 reden können, ja. Und da war ja auch alles gesagt. Er hat ihm den ganzen Traum erklärt. Er hat gesagt, pass auf, der Baum bist du. Du wirst ausgerissen. Du verlierst deine Blätter. Du wirst wie ein Tier. Also alles haarklein erklärt. Aber dann plötzlich macht der Daniel seinen Schlüssel, dreht er den nochmal um, so wie wenn man beim Auto das Licht anschaltet. Und sagt, pass mal auf, König, darf ich für dich vielleicht nochmal ein Vers lang Seelsorger sein? Ich gebe dir einen persönlichen Rat. Das musst du dir mal überlegen. Ja, Daniel war einfach ein Angestellter. Und Nebukadnezar war immerhin der König, ja. Und dann sagt er zu dem, darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden. Ja, meine Güte. Und das ist ein Punkt, wo ich immer noch oft sage, Vorsicht, Freunde, Vorsicht. Einmal habe ich etwas erlebt, da habe ich das, glaube ich, gemacht. Ich habe Zeitung gelesen bei uns zu Hause, war ein Bericht drinne, von einem polnischen Abtreibungsarzt, der in die Uckermark gezogen ist, damit die armen polnischen Frauen nach Deutschland kommen können, um abzutreiben. Und er wurde als Held gefeiert. Ja, toll, dass es solche Männer gibt, die den Mut haben, auch mal da in Polen gegen den Strom schwimmen. Ich sagte meiner Frau, Ute, das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist unsere Tageszeitung. Und da ist jetzt der Held. Der Held ist ein Mörder. Ja, dann verbringst du irgendwie den Tag, hast schlechte Laune, schnaust die Kinder voll, die Frau auch noch mit und dann abends liegst du im Bett und du kannst nicht schlafen und dann bin ich wieder rausgesprungen aus meinem Bett und meine Frau, was willst du denn schon wieder? Also ihr wisst schon, meine Frau hat es nicht so einfach mit mir. Und dann bin ich hoch in den Turm, da stand mein Rechner, eingegeben www.nordkurier.de, Leserbriefe und habe einfach mal Luft abgelassen. Also ich war schon noch, habe keine schlechten Wörter benutzt oder so, aber ich habe gesagt, was Abtreibung ist. Und dass es einfach oberpeinlich ist, dass wir solche Menschen als Helden bezeichnen. Und dass wir lieber an die Frauen denken sollten, die anschließend ein Post-Abortion-Syndrom bekommen. Und die Kinder, die in ihrem Leben nie das Licht der Welt erblickt haben. Naja, ich konnte dann besser schlafen. Und 3 Tage später fahre ich tanken, stehe an der Tankstelle, kommt mein Nachbar. Ey Klaus, hast du schon gelesen? Von dir ist ein Brief in der Zeitung. Also ich habe es nicht vergessen, aber ich habe es irgendwie so... mir ging es irgendwie gut, weil ich meinem Herzen Luft gemacht habe. Ich renne in die Tanke, hab da noch eine Zeitung gekauft, renne mein Auto auf den Parkplatz. Ich wollte am liebsten die Gardinen runterziehen, aber ich habe keine. Und dann habe ich gelesen, ich dachte, na, mal sehen, was die Burschen gestrichen haben. Sie haben nichts gestrichen, gar nichts. Der ganze Brief war abgedruckt, mit Namen, Adresse. Die Uckermark wusste Bescheid. Und es ging mir irgendwie gut. Es ging mir so gut. Ich habe nichts Negatives erlebt. Und ich meine, den Mut habe ich mir öfter gewünscht. Also öfter, viel öfter habe ich gekniffen. Aber warum sagen wir nicht manchmal zu Leuten, weißt du, das ist nicht nur dein Problem, das ist eine Sünde. Mein Nachbar sagte jetzt noch zu mir, Klaus, ich habe keinen umgebracht und fremdgegangen bin ich auch nicht. Ich sage, das muss ich dir jetzt glauben. Aber ich sage, das ist auch nicht das Problem, was Gott mit dir hat. Und habe ich im Römer 1, Vers 21 vorgelesen. Ich sage, damit du es mal hörst. Du kannst dir die Schöpfung Gottes angucken, obwohl sie Gott kennend, ihn weder als, na, wer kann es aus dem Kopf? Das könnte ich sagen, ihr wisst schon, was ich meine, aber weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und ich habe zu ihm gesagt, Hand aufs Herz, wie oft hast du dich in deinem Leben schon bei Gott bedankt? Naja, das natürlich nicht. Ja, okay, der Fall ist erledigt. Ich sage, danach sortiert Gott dich ein, verstehst du das? Und dich bei Gott zu bedanken, das kannst du nur, wenn du vorher einen kleinen Umweg machst über das Kreuz und dann mal kurz stehen bleibst und deine Bankrotterklärung abgibst. Und ich sage euch, ich lebe jetzt 50 oder 55 Jahre als Christ, ich bin so, so dankbar, dass ich mit einem Gott zu tun habe, der so weise ist. Und der jetzt nicht sagt, meine Weisheit, die werde ich alle für mich behalten, ihr sollt dumm sterben, sondern er schreibt einen Liebesbrief an dich, er schreibt ein Buch, eine Bibel und dann schreibt er alles rein. Also heute, seit heute weißt du, dass es im Himmel einen Wächter und einen Heiligen gibt. Seit heute weißt du, dass Gott Regierungen einsetzt. Und seit heute weißt du auch, dass du erkannt haben musst, dass die Himmel herrschen. Ich finde das so einen messerscharfen Satz, oder? Sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen. Mann, wir sind nicht die letzte Generation. Das ist einfach Quatsch. Die Himmel herrschen. Gott legt fest, wann Schluss ist. Aber nicht wir kleinen Menschen. Und deswegen werden in Daniel 2 Nebukadnezars Grenzen aufgezeigt. Ganz deutlich. Und ich glaube, dass der Nebukadnezar zum Beispiel bei der Erklärung des Traumes geärgert hat, dass Gott dann zu ihm sagt, nach dir kommt der König. Und weißt du, wenn du heute mit Joe Biden über jemanden redest, der nach ihm kommt, das können die überhaupt nicht gerne hören. Auch wenn der vielleicht schon gar nicht mehr so viel mitkriegt, ja. Nach dir kommt jemand, weißt du? Nach dir kommt jemand. Und ich als König, ich jemand, der meine Biografie, die nenne ich, sagt Nebukadnezar. Ich, Nebukadnezar. Und dann kommt Gott, dachte, soll ich mal deinen Lebenslauf ein bisschen aufschreiben? Übrigens, nach dir kommt wieder ein König, ja? Du wirst sterben. Sarg gelegt, verbuddelt, Feierabend. Du bist doch nicht wichtig. Du bist einfach nur so eine Reihe von Königen in einer Reihe. Du bist zwar der Erste, nach dir kommt einer. Er hat daraus nicht gelernt. Er wird bestraft und wird von den Menschen ausgestoßen. Das ist Weisheit, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit den Ungerechtigkeiten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Friede Dauer haben soll. Das finde ich übrigens sehr schön, dass Daniel in dem Vers 24 zwei Dinge unterscheidet. Er sagt zum einen, dass er bricht mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit, also es gibt Sünden, also es ist natürlich alles Sünde, aber er unterteilt zumindest noch. Sünde steht immer Gerechtigkeit gegenüber, aber Ungerechtigkeiten, oder bei mir steht in der Bibel Missetaten, steht auch die Barmherzigkeit gegenüber. Das finde ich auch so eine schöne, wisst ihr, Gott ist barmherzig. Wir machen ja Kinderfreizeiten bei uns und ich habe oft Kinder gefragt, was denkt ihr, wie Gott ist? Weißt du, was 80% aller Kinder sagen? Gott ist ein Polizist. Weil das ist bei denen so drinne. Du machst was falsch, kriegst eine Strafe. Das ist Gott. Also wenn ich früher Zahnschmerzen hatte als Kind, habe ich immer ganz gründlich mein Leben durchforstet, ob ich irgendwie meiner Mutter vor Schienbein getreten bin oder irgendwas gemacht habe. Und mein zweites Problem waren immer verlorene Schlüssel. Was ich an Schlüsseln gesucht habe, ist der Wahnsinn, ja. Und dieses Bild, ich weiß nicht, wo ich das her habe. Eigentlich haben meine Eltern mir das nicht so eingetrichtert, aber es steckt manchmal so drinne. Und es ist nicht wahr. Gott ist barmherzig. Er ist gerecht, aber er ist auch barmherzig. Sonst wären wir hier nicht gerettet. Und genau das bringt der Daniel alles in seinen Versen. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende. Wenn deine Wohlfahrt oder dein Friede Dauer haben soll. Damit kommen wir zum Ende. Die Botschaft für 2023 lautet: Weisheit lernen wir aus dem offenbarten Wort Gottes. Wir müssen für unser Leben erkennen, dass die Himmel herrschen. Und ich sage dir eins, es kann dir nichts Besseres passieren, als dass in deinem Leben der Himmel herrscht. Dann kann nichts schiefgehen. Und dann wirst du am Ende sterben und auf deinem Sterbebett liegen und du wirst sagen, es war einfach die blanke Sahne. Und was jetzt kommt, das ist der Hammer. Dann brauchen wir uns nicht grämen, uns nicht ärgern, uns nicht mit 1000 Leuten wieder versöhnen, sondern wenn wir das frühzeitig kapieren, dass über unserem Leben der Himmel herrscht, dann geht es uns wirklich gut. Konkrete Schritte. Ich habe mit euch ein Angebot, das werde ich euch gleich zeigen. Als zweites empfehle ich euch, eine regelmäßige Bibellese zu beginnen. Dazu ist unter anderem Read It geeignet, ein sehr schönes Buch, wo man immer so 10 Verse liest und man muss immer 3 Fragen ausfüllen. Oder ihr gründet Mini-Weisheitsgruppen. Also ich meine, ihr seid ja so in Gemeinden zusammen, ihr trefft euch zu zweit, zu dritt, ihr tauscht euch aus über die Bibel, ihr tauscht euch aus über euer verändertes Denken und Tun, ihr tauscht euch aus über Weitersagen und ihr betet zusammen. Also ich glaube, dass ihr ein gewaltiges Potenzial seid. Und ich habe vor vielen Jahren mal eins erlebt, ich war in Schoppen und da war normale Gemeindestunde und dann haben die Geschwister gesagt, es sollen noch mal alle zusammenbleiben, es gibt noch eine Taufe. Und dann hat der Täufling Zeugnis abgelegt. Und der Täufling, das war ein junger Mann, so eurer Kaliber, und die gehörten zu einer Viererklicke. Und er ist ausgeschert, ab in die Welt, angefangen zu kiffen, so der normale Werdegang. Und da haben die drei gesagt, sie haben sich die Hände gereicht, so wie die drei Freunde Daniels. Und sie haben gesagt, wir werden so lange für den beten, bis er wiederkommt. Und an dem Sonntag ist er wiedergekommen. Und dann haben die drei auch Zeugnis abgelegt von ihrem Tun. Ey, das war ein Fest. Es war ein Fest. Und ich finde, das habt ihr in der Hand, ja. Wisst ihr, wir Alten, wir checken nicht mehr alles und wir wissen auch gar nicht mehr so richtig, in welcher Welt ihr lebt. Aber wenn ihr euch zusammentut und kleine Gruppen gründet und füreinander betet und mit euch miteinander die Bibel lest, das finde ich sehr schön. Jetzt möchte ich euch noch gerne eine Arbeit vorstellen zum Schluss, die wirklich was mit dem Jugendtag zu tun hat. Also es ist keine billige Werbung hier. Wir haben eine App programmiert vor einem Jahr, die heißt Stadtblock. Die könnt ihr euch runterladen, jetzt in der Mittagspause. Und vorne an der Tür hängt ein QR-Code. Und diese App macht Folgendes, ich zeige euch das mal kurz. Ist die da? Er macht was. Ja. Also das Problem, was die App bekämpfen soll, ist, dass manchmal die Motivation zum Bibellesen fehlt, dass das Smartphone oft ein Feind ist und dass viele Bibel-Apps nur Fastfood bieten. Damit will ich jetzt nicht über die Emmaus-Bibelkurse reden, die finde ich sehr gut. Aber hier ist die Herangehensweise eine andere. Das heißt also, wir haben eine App. Auf dieser App sind ungefähr bis jetzt 30 Bibelkurse. Da könnt ihr euch persönlich anmelden, könnt einen Kurs starten und dann geht ihr jeden Tag da durch. Ihr müsst nicht so viel machen. Ihr braucht vielleicht 15 Minuten am Tag. Das Ziel ist aber schon, dass ihr nicht weitere Zeit am Handy verbringt, sondern ihr müsst immer eure Bibel neben das Handy legen. Und dann könnt ihr verschiedene Bibelkurse durcharbeiten. Manche haben 24 Lektionen, manche haben 8 Lektionen. Und neuerdings gibt es eine Gruppenfunktion und die wollen wir heute nutzen mit euch oder ich würde die euch anbieten. Ich habe eine Gruppe gegründet auf dieser Stadtblock-App. Die heißt Bibeltag oder Jugendtag Niederlungwitz. Und dann bin ich praktisch euer Coach und ihr könnt den Kurs durcharbeiten. Und wenn ihr während des Kurses Fragen habt, könnt ihr mir direkt schreiben und ich bin verpflichtet, euch innerhalb kürzester Zeit zu antworten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Jugendleiter seid und ihr habt 7 Schäfchen, dann könnt ihr eine Gruppe bilden und könnt sagen, so wir als Gruppe machen jetzt einen Kurs zusammen. Das ist jetzt noch besser, als einfach nur zu sagen, hier hast du eine Plattform, kannst dir einen Kurs aussuchen und dann geht's voran. Es gibt als zweites regelmäßige Blogartikel, so Andi Fett oder ich oder andere schreiben da immer mal so ein paar geistliche Ergüsse. Einstieg zum selbstständigen Bibelstudium, kurze Etappenziele zum Erlernen guter Gewohnheiten. Das Ganze sieht dann so aus, so sieht ein Kurs aus. Oder du kannst dir erstmal einen Kurs überhaupt raussuchen, dann werden die einzelnen Schritte angezeigt, wie viele Themen das sind, eine Fortschrittskontrolle, wo du gerade bist, ersten Kurs, wirst nett begrüßt, musst schon mal ein Rätsel machen oder Fragen beantworten, irgendwelche Sachen lesen, gibt mal ein paar nette Zitate. Und das ist dann halt die Gruppenfunktion, die ich euch vorbereitet habe. Also wenn ihr jetzt alle mitmacht und mir alle jeden Tag eine Frage stellt, kann es sein, dass es dann doch 2 Stunden dauert, aber ich mache das gerne, weil ich finde es immer so schade, wenn man an so einem Tag zusammen ist, das ist immer alles ganz nett, ne? Und dann geht man auseinander und dann nach 10 Minuten hat man irgendwie alles vergessen. Und so habe ich euch noch eine Woche lang an der Leine und ihr macht da mit und wir können miteinander reden, wenn ihr das wollt. Damit wird so eine Sache vielleicht doch noch intensiver. Ihr könnt eine Frage stellen, die wird dann vielleicht beantwortet. Genau. So sieht's aus. Also merkt euch Startblock, gibt's in allen Stores, die es so gibt. Apple und der ganze Rest. Und vorne an der Tür, wie gesagt, ist der Barcode. Das dazu. Und das haben wir deshalb gemacht, weil wir uns eigentlich wünschen, dass wir es schaffen, über diese Vortragsebene mal hinauszukommen und noch eher in so eine Beziehungsebene reinzukommen. Natürlich können wir nicht jeder mit jedem stundenlang abends telefonieren. Kann der Thomas nicht, kann der Alexander nicht. Aber ich sehe eine Gefahr darin, dass wir hier sind, ja, und wir liefern dann so einen Vortrag ab und dann sind wir halt wieder weg. Wenn es nach mir geht, ich würde gerne einen Teil zumindest meines Lebens gerne mit euch teilen. Und dann dürft ihr mich auch fragen. Und das geht, glaube ich, den anderen beiden Strategen nicht viel anders. Und jetzt können wir noch zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen nicht so enden wie Nebukadnezar. Wir finden das ganz schrecklich, zum Tier zu werden. Und wir haben den Eindruck, dass heute viele Menschen schon längst Tiere sind. Und du hast uns diese Chance gegeben, unsere Augen zum Himmel zu erheben, dich zu erkennen, uns zu dir zu wenden, im Glauben und im Vertrauen. Und dann bietest du uns an, dass du uns deine Weisheit gibst, dein Wort. Du schließt uns dein Wort auf. Du öffnest uns die Augen für die Schätze in deinem Wort. Das finden wir einfach mega. Und wir danken dir dafür, dass es so ist. Und wir bitten dich, lass uns diese Quelle öfter anzapfen, dass wir nicht so wie die blinden Hühner durchs Leben stolpern, sondern dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit anschauen, verwandelt werden in dein Bild. Herr, das ist unser Wunsch. Lass diesen Tag doch bitte dazu dienen. Amen.